Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Ja, heute gibt es wieder mal einen ganz besonderen Gast hier bei mir im Podcast. Ja, und die Rede ist von einem wirklichen TV-Star, nämlich von Matze Knob. Und Matze Knob erzählt hier in diesem ersten Teil, wie er es geschafft hat, quasi über Nacht zu einem der erfolgreichsten, ja, TV-Gesichter unseres Landes zu werden. Und warum er gerade am Anfang gefühlt 100.000 Extrameilen gegangen ist und wie es wirklich zu seinem Durchbruch gekommen ist, das erzählt er hier in diesem ersten Teil. Freue dich auf diesen ganz besonderen Gast und vor allen Dingen auf diese ganz wertvollen Inhalte, die auch dir unfassbar viel Kraft und vor allen Dingen eben auch Energie spenden können für deinen nächsten Schritt. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit Matze Knob. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier in meinem Podcast und die Rede ist von keinem Geringeren als von dem wunderbaren Matze Knob. Und ich glaube, ich muss ihn nicht vorstellen, er ist ja einer der wenigen Stars, die es wirklich geschafft haben, so lange schon im TV zu sein. Er hat eine ganz, ganz tolle Bühnenshow. Du hast einen erfolgreichen Podcast, lieber Matze, und du bist fast über Nacht, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, mit deiner Comedy-Figur Super Richie extrem bekannt geworden. Also erstmal ein ganz, ganz großes Hallo an dich und vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne und vielen Dank für die lobenden Worte gleich zu Beginn. Darauf nehme ich erstmal einen Schluck Kaffee.
Sehr schön, ja, großartig, ja. Ja, du bist ja sogar der TV-Liebling des Jahres mal geworden und es gibt ja ganz viele Menschen, die sind ja immer die Stars und Sternchen im Fernsehen oder im Radio und die denken immer, ja, die können alle übers Wasser laufen. Das ist ja alles irgendwie von alleine gekommen. Und heute geht es mir auch ein bisschen darum, mal ein bisschen reinzuzoomen, wer ist denn die Person hinter der Figur? Und vor allen Dingen, war das denn immer alles so leicht? Und bevor wir auf all diese wichtigen, ja, tiefgründigen Fragen einfach mal eingehen, du hast das ja aber auch gelernt, ne? Also du hast ja klassisch eine Ausbildung gemacht als Hörfunkredakteur beim Radio und dann auch noch ein Studium gemacht, und zwar ein Journalistikstudium, und zwar der Uni in Dortmund, ja? Wie kam denn da die Leidenschaft überhaupt? Also wie kam das, dass du das gewählt hast, Radio und Studium?
Also ich war erstmal in der Schule, so wie wir alle. Und ich gebe zu, ich wusste lange nicht, was ich machen soll. Ich habe mir auch ehrlich gesagt überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Es gab ja so manche, die wussten dann schon in der 9. Klasse, ich werde auf jeden Fall später mal Arzt oder ich gründe eine Firma oder ich werde dies oder das. Das wusste ich überhaupt nicht. Und ich weiß heute eigentlich erst, dass ich jemand bin, der doch relativ im Moment lebt. Ich will das jetzt mal so formulieren. Das ist manchmal gut. Manchmal würde ich mir auch wünschen, es ein bisschen mehr zu planen, aber vielleicht ist es auch mein Naturell. Und dann war mein Vater ja Sportreporter. Der hat nebenbei für den WDR und den NDR hat er als Sportreporter gearbeitet. Und da bin ich immer mitgefahren. Da war ich noch relativ jung, habe so die Ecken gezählt, habe auf der Pressekonferenz sah ich immer so gerne den Kuchen weggefuttert, habe ihm auf die Schulter getippt, wenn noch 15 Sekunden zu sprechen waren und so. Und es war wirklich Bundesliga, also wir waren im Bundesliga-Stadion unterwegs. Wir waren immer in Uerdingen, also in Krefeld, und wir waren in Hannover und in Dortmund und in Bochum. Geht die Verbindung?
Ja, hier, ist super.
Hier nebenan sind Bauarbeiten. Hier kann schon mal sein, dass wenn einer ein Loch bohrt, dass hier auf einmal dann das WLAN weg ist.
Aber du, ja, wir sind flexibel. Sehr gut. Wir sind flexibel, ja.
Falls es wackelt, weißt du Bescheid. Was wollte ich sagen? Ach so, ja. Und dann habe ich mir irgendwie nach dem Abitur, habe ich mir dann wirklich erst danach überlegt, was könnte ich denn eigentlich mal machen? Dann habe ich ein Praktikum bei der Zeitung gemacht. Dann habe ich beim Radio als freier Mitarbeiter angefangen. Und dann habe ich festgestellt, und jetzt kommt es, dass bei meinen ganzen Ferienjobs ist die Zeit immer so unfassbar langsam rumgegangen. Weißt du, ich habe immer auf die Uhr gesagt, oh, es ist erst 14 Uhr. Und bei Zeitung und bei Radio dachte ich so, ey, verdammt, es ist 16 Uhr schon und du musst noch den Bericht zu Ende schreiben und du hast noch nicht eingesprochen. Und das fand ich gut. Und das war so ein bisschen mein, ja, das war so der Game Changer, wo ich dachte so, das könnte was für dich sein.
Und hast du dann die Kontakte von Papa Melder Miller nutzen können? Also es ist ja auch nicht so einfach, ne, mal eben so im Radio da reinzukommen. Und gibt, glaube ich, schon eine Menge Menschen, die irgendwie ein Praktikum machen, es aber trotzdem nicht schaffen, da wirklich Fuß zu fassen, oder?
Ja, also es war so, dass mein Vater dann auch beim Lokalfunk quasi Moderation gemacht hat, weil da hat man jemanden gesucht für den Sport, wusste halt, das war aber dann ein bisschen später, wusste man halt dann auch, dass er das schon mal beim WDR und NDR gemacht hatte. Und dann war er eben dann so für lokale Themen unterwegs, beziehungsweise als Moderator. Und da habe ich dann natürlich nachgefragt. Ich sage, meinst du, könntest du für mich mal fragen? Hat natürlich dann auch logischerweise gemacht. Und dann hatte ich ein Gespräch mit dem Chefredakteur. Und dann stand ich auch irgendwann an irgendeinem Sportplatz. Ich glaube, es war das erste Spiel, was ich übertragen habe, war ein Mädchenspiel D-Jugend in Warstein. Und ich habe mir das Spiel angeguckt mit Zettel und Stift, habe alles mitgeschrieben. Und dann bin ich in eine Kneipe und habe gefragt, kann ich mal Ihr Telefon benutzen? Und dann habe ich gesagt, oh, ja, selbstverständlich. Und dann habe ich von dort aus quasi im Sender angerufen und habe dann live 2 oder 3 Minuten über dieses Kreispokal-Endspiel oder was es war, der Mädels berichtet. Das war meine erste Übertragung, wenn man so will. Und mein Vater war der Moderator.
Ja, Wahnsinn. Wie bist du dann, ich meine, du hast ja auch oft genug in Interviews und vor allen Dingen auch beschrieben, dass du ein totaler Fußballfan bist, ne? Du bist ja leidenschaftlicher Fußballspieler auch noch, aktiv, glaube ich zumindest, ne? Spielst auch immer noch.
Ich bin aktuell, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, der Kapitän oder man sagt immer der Capitano von der deutschen Komiker-Nationalmannschaft, die ist ja jetzt gegründet worden vor 1,5 Jahren. Ach. Und ich bin sozusagen der Kapitän, also ich habe da die Binde am Arm und darf dann die Mannschaft aufs Feld führen. Es ist eine tolle Sache, macht großen Spaß und ich spiele auch immer noch nicht mehr in der Kreisliga A jetzt, mittlerweile eher alte Herren, aber auch da geht es immer noch zur Sache.
Aber von der Komikergruppe, also da sind dann eben Komiker drin, oder ist das jetzt wieder ein Witz gewesen?
Also es gibt nee, da sind Komiker drin, das ist die Komiker-Nationalmannschaft und da bin ich der Kapitän. Also 30 Komiker mittlerweile, glaube ich, die da drin sind.
Ach, das ist ja witzig, ja. Also hast du die Leidenschaft damals schon kombiniert und hat das direkt am Anfang geklappt mit dem Radio? Also die waren so begeistert von dir, dass die gesagt haben, okay, der ist richtig gut. Wie kam das denn, dass du dann wirklich Fuß gefasst hast im Radio?
Ich weiß gar nicht, ob die begeistert waren. Ich glaube, die hatten gar keinen anderen. Nein, ich weiß es nicht. Nein, ich glaube schon, oder was ich für mich halt weiß, dass ich gemerkt habe, das ist dein Ding. Also das ist mein Ding. So, und dann habe ich da auch alles reingelegt. Und dann habe ich, weiß so, die ersten Jahre, ich war dann irgendwann beim Radio als Volontär. Da habe ich überhaupt nicht weder nach Geld gefragt, noch nach Arbeitszeiten, noch nach Urlaub, noch nach Ausgleich, sondern ich habe das einfach geliebt. Ich bin jedes Wochenende bin ich irgendwie mit dann Arminia Bielefeld losgefahren als Reporter, habe Sendungen moderiert. Ich glaube, ich habe von 52 Wochenenden habe ich wahrscheinlich 40 Wochenenden irgendwie gearbeitet oder so. Aber einfach aus Bock. Also ich hätte es auch für noch weniger Geld gemacht. So. Und da habe ich natürlich später dann einfach wahnsinnig von profitiert. Also gerade dieses am Anfang sich in allen Dingen ausprobieren. Und das hat man natürlich sehr geschätzt. Man hat gesagt, oh, da ist einer, der will einfach. Und dann lassen wir den nochmal machen. Und ich denke, dass ich auch in der Umsetzung auch gut war oder sogar sehr gut war. Das war mir damals noch gar nicht so bewusst. Das ist mir heute bewusst. Damals habe ich immer so gedacht, so, ja, ich versuche mein Bestes zu geben, aber ich hoffe, das reicht. Aber ich hatte einfach diesen unglaublichen Enthusiasmus. Es war wirklich in dem Moment eine Berufung. Das habe ich so, kann man sagen, wirklich gespürt. Und deswegen habe ich auch nicht aufs Geld geguckt. Also ich hätte wahrscheinlich viel mehr verdienen können, aber es war mir wirklich egal. Also muss ich sagen. So, und das war so der Anfang. Und ich war einfach happy, dass ich was gefunden habe, wo ich dachte, so geil, das ist deins. Da bist du irgendwie, da hast du voll Bock zu und da guckst du nicht auf die Uhr. Und das war's, glaube ich.
Glaubst du, dass es einer deiner Erfolgsgeheimnisse ist, dass du das Ding mit so viel Leidenschaft machst und eben nicht, ja, dir einen Plan gemacht hast und die Ziele fokussiert hast und einen Businessplan gemacht hast, sondern dass du einfach mit dieser gesamten Leidenschaft da so reingegangen bist und dass das einfach diese Energie am Anfang der Startschuss war? Glaubst du, dass das der Grund war für diesen Erfolg?
Mit Sicherheit. Also das war auf jeden Fall nicht nur damals, sondern das ist bis heute so. Manchmal, glaube ich, wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich es ein bisschen besser planen würde. Aber das ist ja auch immer so eine kleine Naturellfrage. Ich finde halt, wenn man plant, hat es Vorteile. Es hat aber auch Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, dass du im Zweifel dir da klar deine Ziele setzt, die du dann auch erreichen willst, deine Zwischensteps und so. Auf der anderen Seite nimmst du dir auch manchmal was, glaube ich, so auf deinem Weg. Also du bist dann natürlich sehr fokussiert, was, glaube ich, für den Erfolg sehr gut ist. Wenn du aber jetzt, sagen wir mal, den menschlichen Weg oder den Lebensweg als Ganzes betrachtest, dann ist es manchmal auch wieder gut, wenn dir Dinge links und rechts des Weges sozusagen, ich will nicht sagen auflauern, aber wenn du dem einen oder anderen auch wieder nachkommst. Also ich glaube, das muss auch jeder für sich entscheiden, was er für ein Typ ist. Aber ich glaube, dieser Enthusiasmus, diese Freude, dieser Spaß, das habe ich bis heute. Also ich trete auch, wenn ich heute auftrete, das ist mir am Ende, wenn ich mich dafür entscheide, du trittst auf, Matze, dann ist es mir egal in dem Moment, wie viel Geld ich bekomme, sondern dann, wenn da 40 Leute sind und sind zum Glück nicht, aber wenn und ich mach's, könnt ihr aber sagen, Geburtstag, dann gebe ich genauso volle Möhre, als wenn da 15.000 wären und ich würde keine Ahnung, wie viel Geld verdienen. So, ich glaube, das ist auch ein Stück weit das Erfolgsgeheimnis, dass ich sage, ich arbeite, also klar habe ich auch Arbeitstage, wo ich eben Steuern machen muss oder Belege oder irgendwie sowas. Aber wenn ich quasi das mache, was ich einfach liebe, dann ist es für mich keine Arbeit, sondern es ist einfach eine gefühlte Erfüllung.
Ja, ich habe dich ja auch als einen sehr, sehr energetischen Menschen kennengelernt. Ja, man spürt ja auch, dass du ordentlich viel Tiefgang hast. It's all about energy, ja. Also es ist, was du pflanzt, ist ja die Energie. Und ich meine, das mag man halt eben auch, ja. Aber wie kam es dann zum Fernsehen? Also wann hast du es geschafft, den Sprung vom Radio zum Fernsehen? Hat dich da jemand entdeckt? Hast du dich beworben? Wie kam das?
Ja, also ich habe, wie gesagt, immer Comedies auch gemacht. Also Fußball war ja nur eins. Ich war ja am Anfang auch meiner Radiolaufbahn, war ich Nachrichtensprecher, ich war CVD. Ich habe sogar den Chefredakteur mal für 2-3 Wochen vertreten können. Da war ich noch ganz, ganz jung. Und ich habe aber immer lustige Sachen gemacht. Ich habe die immer eingebaut, immer Stimmimitationen. Und dann irgendwann gab es bei Radio NRW, das ist ja das Rahmenprogramm für diese 44 Lokalstationen, wer sich so ein bisschen auskennt, der kennt das Konstrukt. Da wurde eine neue Comedy-Redaktion gegründet und da haben wir eine Comedy uns überlegt. Wir waren 4 Jungs aus NRW. Der Oliver Fersch, der später auch mein Manager wurde, hat die drei talentiertesten Comedianten aus NRW, aus dem Lokalfunk zusammengetrommelt. Und da hatte ich das große Glück, dass ich einer war, aber ich war auch immer fleißig. Also ich habe früher auch immer fleißig meine Sachen rumgeschickt und habe bei Radiosendern angerufen, wollt ihr noch eine Reportage von der Bielefelder Alm? Ich würde es euch anbieten, also nebenbei quasi. Ja. Da war ich geschäftstüchtig. Und der hatte dann gesagt, wir müssen für alle Sender brauchen wir eine Comedy-Idee. Und dann hatten wir eine, die hieß die Tankstelle. So, das war immer so ein Tankstellenwärter und da sind immer Leute vorgefahren und so. Und das war so die Grundidee. Und einer, der immer vorgefahren ist, das war Ritchie. So, den hatte ich beigesteuert. Diesen Charakter hatte ich beigesteuert. Den Namen haben wir dann, glaube ich, irgendwie so im gemeinschaftlichen Austausch irgendwie festgelegt. Und dann war die Serie nicht sonderlich erfolgreich. Bis auf diese eine Figur. Da haben Leute angerufen und gesagt, ja, also die Serie ist, aber der eine, dieser Ritchie, der ist ja lustig. Den kenne ich. Der sitzt im Bus immer hinter mir. Der hat immer so, was, du hast dein krass konkret und so weiter. Und dann hat der Oliver gesagt, du pass auf, wir lassen das mit der Tankstelle. Wir machen jetzt nur was mit dem Ritchie. Matze, könntest du eventuell mal ein paar Folgen schreiben? Und dann habe ich mich hingesetzt, habe, ich glaube, 5 Folgen geschrieben, habe die aufgenommen und dann haben wir gesagt, wir senden die einfach mal. Und dann kamen die ganz gut an. Und dann haben die anderen beiden, haben dann gesagt, wir alle gesagt, komm, dann machen wir jetzt, fokussieren wir uns auf diese Rolle. Und dann war das innerhalb von 8 Wochen, ging das auf einmal so durch die Decke. Dann war es so, dass es irgendwann dann Beschwerden natürlich auch gab. Das kann man doch nicht machen. Das unterschreitet das Niveaugesetz. Und Ritchie war ja so gefühlt. Ich glaube, der Vater ist quasi Italiener. Die Mutter ist aus der Türkei. Das war so die Geschichte. Mhm. So. Und dann gab es Beschwerden. Aber es gab genauso viele Lobeshymnen. Und dann haben wir irgendwann eine CD gemacht und die Leute haben uns die Bude eingerannt. Und wir waren auf einmal in den deutschen Albumcharts auf Platz 14 in der ersten Woche und auf Platz 7 in der zweiten Woche.
Wow.
Naja, und genau. Dann hatten wir schon die Plattenfirma sozusagen in Köln damals und dann haben die gesagt, ja, jetzt müssen wir auch eine Musik machen. Und dann habe ich auch eine Musik gemacht und dann war ich bei Viva, dann war ich bei MTV und in der Bravo und dann stand ich plötzlich da auf der Bühne in so einem hautengen Fummel, ja, wo ich dann wirklich, ich kann mich erinnern, es gab eine Szene, da war ich bei RTL Top of the Pops, so mit Scooter zusammen und mit NSYNC, also damals Justin Timberlake, Backstage, ja. Ich hatte meine Garderobe und musste immer da den Weg, wenn ich auf Toilette wollte, weil die Aufzeichnung ging um 10 Uhr los und ich war abends um 19.30 Uhr dran. Also ich hatte viel Langeweile und musste immer, wenn ich zur Toilette wollte, musste ich immer durch den großen Raum. Da saß immer Justin Timberlake auf dem Fußboden und hatte so eine Playstation, glaube ich, in der Hand mit so einem Kabel. Verstehst du? Und ich musste immer über diesen Kabel. Und ich dachte so, Alter, ey, setz dich doch mal woanders hin. So. Und das war, und dann stand ich da irgendwann in diesem Fummel auf der Bühne und dachte, ja, deswegen habe ich jetzt Abitur gemacht, dass ich jetzt hier stehe. So. Aber es war natürlich aus heutiger Sicht ein Knall, mit dem das alles angefangen hat. Mhm. Und da bin ich auch natürlich dankbar, dass ich das auch so erleben durfte, wie so eine Art. Ich war ja wirklich Popstar. So. Mhm. Und ein halbes Jahr vorher war ich noch irgendeiner vom Radio, ne? So, das war schon interessant und aufregend zugleich.
Glaubst du an Zufälle? Also glaubst du persönlich, dass das ein Zufall war? Weil ich meine, wir haben ja alle, also in meiner Welt gibt es ja eine Seele. Wir beide hatten uns auch schon mal drüber unterhalten. Und viele, die jetzt zuhören, die wissen das, dass die Seele sich ja eben auch bestimmte Herausforderungen eben auch aussucht, aber auch bestimmte Dinge besonders gut kann. Also wir haben ja alle so ein bisschen Geschenke mitbekommen. Der eine kann halt gut rechnen, der nächste so wie du. Ich meine, wenn ich dich lachen höre, muss ich immer schon lachen. Das ist Wahnsinn. Also dass du Comedian geworden bist, das musste so sein. Übrigens auch bei meinem Mann so. Der lacht sich auch immer halb schrecklich, wenn er dich hört. Aber glaubst du, dass...
Danke.
dass diese Figur... Und dass dieser Beruf, der stand schon als Option für dich parat. Glaubst du da an Zufall?
Nee, also ich habe in der Tat mal im Alter von 5 geäußert, wenn ich groß bin, werde ich Rudi Carrell.
Ja,
und da habe ich ja nicht bewusst drüber nachgedacht. So, und jetzt kommt's. Und das ist wirklich, wenn man so will, eben Zufall oder kein Zufall. Der Name von Richie, also der ja nachher dann zu Super Richie wurde, der bürgerliche Name, den wir erfunden hatten, und da habe ich später erst drüber nach, war Richie Carelli. Und es ist jetzt wirklich, es war in dem Moment, haben wir da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also wie heißt der denn, der Richie? Und sagte einer, ja so und so, oder Carelli, ist ja Richie Carelli, das klingt doch gut, sagten die anderen, ja genau, super. So. Und später erst, als meine Mutter mir das dann nochmal gesagt hat, so, ja, du wolltest ja immer Rudi Carell werden, habe ich gesagt, Rudi Carell und Richie Carelli, das ist einfach unglaublich, wie, so, das habe ich mit 5, habe ich das gesagt. Und ich war auch immer jemand, so in meiner Jugend habe ich immer irgendwie, was ich Musik, also sowohl natürlich Musik gehört und fand natürlich, es werden viele sagen, ja, das, ich fand den Sänger auch immer gut, so. Aber ich habe dann immer so dieses Gefühl gehabt, ich wollte gerne so sein wie der oder so. Fand das irgendwie, dachte ich so oder die würde ich gerne mal treffen oder wie auch immer. Das war so, ich habe dem aber keine Bedeutung beigemessen. Das war einfach nur so ein, und heute, oder irgendwann war ich mal in Los Angeles und habe mich dann schwer dafür begeistert, wer da wohnt und so. Und da war ich mit einem Kumpel, habe ich gesagt, guck mal, hier wohnt der Tom Cruise und da wohnt der so. Und den hat das überhaupt nicht interessiert. Der war so, ja, komm, wir fahren jetzt weiter. Und ich dachte, ja, aber guck doch mal, da vorne wohnt.
Da war ich auch schon, ja.
Ja, und dann habe ich so nachher so gedacht, so, ja, aber wahrscheinlich, weil das irgendwo auch so ein bisschen unbewusst dein innerer Wunsch oder vielleicht auch sogar deine innere Bestimmung ist. Nicht Tom Cruise, aber du weißt, was ich meine. Und von daher glaube ich einfach, dass es eben kein Zufall ist, so, sondern dass es eben wahrscheinlich schon ich möglicherweise das unbewusst vor der Geburt, wann auch immer, schon für mich so überlegt habe. So
als
könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ja. Hattest du andere Figuren auch schon irgendwie im Kopf? Also gab es so vorher solche Figuren? Ich meine, dieser Super Richie ist ja entstanden. Aber gab es andere Figuren, mit denen hast du dich schon so ein bisschen ausprobiert und dachtest, boah, das könnte was werden?
Naja, es gab, ich hatte schon mal Giuseppe, den singenden Kellner. Ja, das war so ein Italiener, der war so, la, 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 Spaghetti, Eis, la, 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 la. So fing das irgendwie an. Und er war dann einfach Kellner und war irgendwie, müsste ich eigentlich mal wieder aufleben lassen. Der war eigentlich gut. Giuseppe, der singende Kellner. Und dann hatte ich noch Erwin Pottenhöhner. Das war so ein Westfale, der immer, der hat immer so gesprochen. Ja, hallo, ich bin der Erwin. Aus dem Erwin haben wir dann später Sigi Krawutke gemacht. Also Erwin Pottenhöhner und Sigi Krawutke teilen sich eine Seele. Nicht? Und der hat immer Spaßtelefon gemacht. Da habe ich immer angerufen. Keine Ahnung, bei Leuten und hab die quasi am Telefon veräppelt. So, und das war eigentlich schon, das war damals schon, beim Lokalradio war das schon eine recht erfolgreiche Figur. Mhm. Die taugte jetzt dann vielleicht nicht für den bundesweiten Erfolg, aber es war auf jeden Fall, hat gut funktioniert. Also ich habe viele, viele Comedy-Ideen gemacht vorher schon und davon sind auch, muss man sagen, nicht alle was geworden. Aber ich glaube, dass Fleiß auch am Ende immer belohnt wird und deswegen die Energie, die ich da losgeschickt habe, ja, in Richtung Comedy, ich will das jetzt mal so formulieren. Und dieses stetige, ich habe wirklich jede Woche, ich habe dir ja gesagt, die ersten zwei, drei, habe ich wahrscheinlich viel zu wenig Geld verdient, aber es war mir auch wurscht, aber ich habe mir da jede Woche irgendwas Neues einfallen lassen, wieder einen Spaßanruf, wieder hier und so. Ich war wirklich unfassbar fleißig aus heutiger Sicht, wo ich manchmal denke, du warst eigentlich irre. Aber das ist dann, deswegen kam der Erfolg nicht, dann doch wahrscheinlich nicht durch Zufall.
Ja, schön. Also du hast deine Berufung gefunden, du hast totale Energie reingesteckt in diese ganze Geschichte und du hast dich vorher ausprobiert, bist dran geblieben, ne? Halt auch nicht aufgeben. Gibt ja viele Menschen, die machen irgendwas, ja, funktioniert nicht und oh nee, ist mir alles zu anstrengend. Also da gibt es schon einige Goldnuggets, die du da ganz toll verpackst, die man sich wirklich auch rausziehen kann fürs Leben, ja.
Ich glaube, dass das am Ende, das hört sich jetzt doof an, aber die sogenannte, die Penetranz, sag ich mal so, die wird irgendwann immer belohnt. Ne? Ja. So. Und es ist eben nur dieses, man ist, ich habe jetzt neulich, glaube ich, was war das? Ein Buch von Arnold Schwarzenegger, glaube ich, gelesen. Und da stand drin, dass Scheitern falsch bewertet wird. Also Scheitern wird immer als negativ bewertet. Mhm. Man hatte, ich glaube, er geschrieben, dass Scheitern ist eigentlich nur der Hinweis, dass du mit dem, was du bis jetzt an Aufwand betrieben hast, genau so weit kommst. Mhm. So. Und wenn du weiterkommen willst, dann musst du halt entweder einen größeren Aufwand betreiben oder einen anderen Aufwand. Eigentlich ist Scheitern eine gute Botschaft, nämlich du kommst an deine Grenze. Und die meisten, glaube ich, oder viele kommen gar nicht an ihre Grenze. Da finde ich für mich viel Wahres dran, weil sie einfach viel zu früh sagen, oh, ich gebe auf. Das bringt, ich habe es dreimal versucht, dreimal da angerufen, ist keiner dran gegangen. Mhm. Und am Ende, glaube ich, musst du halt so lange anrufen, bis einer dran geht. Ne?
Ja.
Und so fährst du halt hin.
Ja.
Und im Notfall klopfst du halt. Mhm. So.
So ist auch mein Motto.
Man kriegt das so nicht beigebracht. Man kriegt ja immer beigebracht, ah, das macht man nicht. Das ist ja. Kannst du jetzt auch nicht machen. Ja, oder doch, ne?
Ja, die höfliche Hartnäckigkeit hilft, sage ich immer. Die Frau Hart ist wieder dran.
Ja,
Kerstin Hart, ja, die höfliche Hartnäckigkeit. Müssen die meisten immer lachen. Ich durfte ja auch schon ab und zu mal was fürs Fernsehen machen. Also stepp mit, bleib fit beim Frühstücksfernsehen. Ne? Also da konnte man mich damals gewinnen, vor vielen Jahren. Und ich bin dann wirklich durch die Gegend gefahren und habe den Firmen damals noch mit einem dickbusigen Model an der einen Seite und mit einem schwulen Fitnesstrainer auf der anderen Seite. Also jetzt, um Gottes Willen, ist alles in Ordnung, muss ja heute aufpassen, was man jetzt sagt. Ne? Und da konnte man mich damals gewinnen. Dieses Haifischbecken-TV ist ja aber auch nicht so einfach. Ne? Also da haben ja die einen oder anderen, so gibt's die Platzhirsche, die haben da so ein bisschen ihr Monopol. Also zumindest das, was ich so ein bisschen mitbekommen habe. War das total easy für dich? Haben die dich da sofort willkommen geheißen? Sind, ach, jetzt ist ja ein neuer Comedian da. Willkommen, lieber Matze. Oder gab's da schon der ein oder andere, der gesagt hat, nee, also der kann ja nix. Oder wie bist du da?
Naja, also ich kann mich erinnern, es gab mal eine Echo-Verleihung. Ich war für ein Echo nominiert, als Super Richie für mein Wortalbum. Und dann war ich, glaube in Hamburg war das, und da waren dann, ich will jetzt keine Namen nennen, aber da waren dann einige Menschen aus der Comedy-Branche, so will ich es mal formulieren, und die haben mich auf Deutsch gesagt mit dem Arsch nicht angeguckt. Also das war wirklich so, ich natürlich so, wie ich bin, so, hey, hallo, wie geht's heute? Ja, weil das auch nicht mein Naturell ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, sagen wir mal, dass man sagt, oh Mensch, das hätte ich auch gern, oder Mensch, was der da macht, ist schon cool, und Mist, wie komme ich denn da hin? So als in Form von eigenem Ansporn, ja. Aber dass ich irgendwie jetzt neidisch bin auf einen und sage, ich gönne dem das nicht oder ich grüße dem nicht oder rede nicht mit dem, das ist überhaupt nicht mein Naturell. Und das ist auch für mich total verschwendete Energie. Aber es war halt damals so, dass dann, ja, mich einige gefühlt nicht gegrüßt haben, weil sie der Meinung waren, das wäre ja ungerechtfertigt, dass ich da jetzt schon, weißt du, so unter dem Motto, aus dem Nichts, was sie natürlich nicht wussten, ist, dass ich eben radiomäßig im Hintergrund eben doch sehr fleißig war und mir das auch erarbeitet habe. Und ansonsten muss man natürlich sich auch mit dieser Branche erstmal ein Stück weit anfreunden. Es ist natürlich klar, da sind auch hier und da bestimmt Eitelkeiten unterwegs, so will ich es mal formulieren. Und es hat auch nicht immer jeder auf einen gewartet. So, und es gibt natürlich auch Rückschläge, das ist ja klar. Und die Rückschläge tun insofern vielleicht ein bisschen mehr weh, weil sie öffentlich sind. Also wenn ich quasi gescheitert bin, dann haben es auch gleich viele mitbekommen. Und wie manche Leute ja so sind, wenn was erfolgreich ist, also entweder, also es gibt einmal die gönnen, die sprechen dann, ich habe dich da und da gesehen, das war ja super und ey, du machst es klasse. Aber es gibt auch die es dir dann nicht so gönnen, die sagen gar nichts. Mhm. Aber wenn du einen Misserfolg hast, dann sprechen sie dich drauf an. Und dann sagen sie dir, hör mal, was war da denn los? Du, da sahst aber schlecht aus und da war aber auch nicht so dein, das war nicht so dein Tag, ne, so. Und das musst du natürlich erstmal für dich, und das ist gar nicht das Problem von denen, sondern es ist ja vielleicht auch, aber du musst es für dich dann erstmal klarkriegen und sagen, ja, aber das gehört halt dazu. Also wenn ich mich rauswage, muss ich auch, ne, und der Sturm kommt auf, dann muss ich auch damit rechnen, dass ich mal vom Boot runterfliege oder zumindest das Wasser in den Bug läuft. So, und da musst du dich wirklich dran gewöhnen. Und das ist eine Reise. Und irgendwann ist es aber so, dass irgendwann hast du das für dich verstanden und irgendwann nimmst du auch da die Rückschläge. Ich sag mal so, die findest du nicht gut, aber du weißt, dass es immer mal wieder einen geben kann. Und dann schläfst du in der Nacht schlecht und dann stehst du morgens auf, wischst du den Mund ab und dann geht's weiter. Ne? So. Und am Ende ist man sich ja immer selber der größte Feind. Das ist ja letztlich so.
Ja, ja. Das Ego halt, ne? Die Gedanken zwischen dem Kopf. Was war denn so dein Highlight, wo du sagst, boah, das war einer deiner besten Auftritte? Und im umgekehrten Sinne, wo würdest du am liebsten sagen, oh Gott, wenn ich das nochmal löschen könnte, ja, den Auftritt oder die Situation, dann würdest du am liebsten auf die Delete-Taste drücken. Gab's da sowas?